In Grund und Boden oder welche Landwirtschaft wollen wir? Dies war das Thema des 57. Zeitforums Wissenschaft am vergangenen Dienstag in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Hören Sie in den folgenden 45 Minuten einen Mitschnitt der öffentlichen Veranstaltung. Die Moderation haben Andreas Sendker, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es satt, skandierten vor 2 Monaten 50.000 Demonstranten hier in Berlin. Keine Tierfabriken, keine Gentechnik. Wir machen euch satt, riefen etwa 1.000 Landwirte bei einer Gegendemonstration. Und da ein Landwirt in Deutschland heute durchschnittlich 140 Menschen ernährt, stimmt das auf jeden Fall. Aber wie die Menschen satt werden, was sie essen wollen, wie Landwirtschaft aussehen soll, darüber wird heftig gestritten. Soll Landwirtschaft Wirtschaft sein, also effizient und ökonomisch erfolgreich, oder soll der Landwirt zuerst Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Tierschützer sein, einer, der Land größer als Wirtschaft schreibt? Der Verbraucher will am liebsten beides. Niedrige Preise im Supermarkt und hohe ökologische Standards, ein breites, immer verfügbares Angebot und ländliche Idylle. Kann das gut gehen? Welche Landwirtschaft wollen wir?
Darüber diskutieren heute beim 57. Zeitforum der Wissenschaft Dr. Hiltrud Nieberg, Agrarökonomin und Leiterin des Thünen-Instituts für Betriebswirtschaft in Braunschweig, und sie ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Christian Mayer, niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Matthias von Mierbach, Landwirt, Kattendorfer Hof und Vorstand der Solidarischen Landwirtschaft e.V. und Keste Fries, Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU-CSU-Fraktion und Landwirt in Sachsen-Anhalt.
Liebe Frau Nieberg, morgen werden Sie dem Bundeslandwirtschaftsminister ein 400-seitiges Gutachten überreichen. Das ist überschrieben mit Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Wissen wir eigentlich, was die Gesellschaft will, was sie akzeptiert?
Ich denke, es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, dass so, wie es bisher läuft, nicht in Gänze weitergeht. Ich denke, man muss aber auch deutlich sagen, und das werden wir auch nochmal aufzeigen, dass die Tierhaltung für die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft von hoher Bedeutung ist. Für einige Regionen auch für die ein Motor der Wirtschaftskraft darstellt. Und wenn wir uns mal die langfristigen Linien angucken, ist mit Sicherheit ganz viel Positives zu berichten und auch zu erzählen, dahingehend, dass die Ressourceneffizienz zum Beispiel deutlich gesteigert werden konnte. Genauso kann man sagen, wenn wir uns noch mal die Stallhaltungsformen von vor 50, 60 Jahren angucken, dunkle Ställe, niedrig, Anbinderhaltung und Ähnliches, die waren nicht besonders tiergerecht und auch nicht besonders arbeits- und menschenfreundlich. Es ist ganz, ganz viel passiert.
So, das war jetzt das Lob für die Landwirte. Was müssen sie künftig anders machen?
Es ist ganz viel passiert. Die Produktivität ist enorm gesteigert worden. Ja. Wir haben inzwischen Leistungen, die eben dazu führen, dass ich pro Produkteinheit niedrigere Emissionen habe. Aber es wird sozusagen überspannt teilweise. Es gibt erhebliche Defizite, das sagen alle Fachwissenschaftler, die im Bereich der Tierhaltung eben forschen, nicht mein Gebiet, dass dort erhebliche Defizite in den verschiedenen Haltungsformen existieren. Und ein großer Teil der Bevölkerung, das sagen wiederum Studien aus dem Verbraucherbereich, sagen, diese Art der Tierhaltung wollen wir nicht mehr. Wobei da auch wieder zu differenzieren ist zwischen den Tierhaltungsformen. Gucken wir uns die Milchviehhaltung an, dann sehen wir sehr wohl, dass dort die Entwicklung eindeutig in bessere Haltungssysteme gelaufen ist. Und wir sehen dort gerade, dass dort Defizite vor allem in kleineren Betriebsgrößen sind, wo noch die Anbindehaltung ist. In den sehr großen Einheiten gibt es oft strukturelle Schwierigkeiten, zum Beispiel Weidegang den Tieren zu geben. In der Geflügelhaltung und in der Maschschweinehaltung und auch in der Rindermast sieht es vollkommen anders aus. Dort sind Haltungssysteme, die von der fachlichen Seite inzwischen doch sehr kritisiert werden und von der Öffentlichkeit auch als nicht zukunftsgerecht wahrgenommen werden. Ein Punkt vielleicht noch dazu, das Problem ist jetzt, und das adressieren wir auch in dem Gutachten, dass wenn wir jetzt die Tierhaltungsanforderungen extrem steigern, dahingehend, wie sich das vielleicht auch einige Leute vorstellen, sind ja enorme Kosten mit verbunden. Das muss man sich einfach mal klar machen. Man hat in einen Stall investiert und mit einmal soll man alles anders machen. Das sind sehr, sehr hohe Investitionen. Das kann natürlich eine Politik entscheiden. Wozu führt das dann? Wenn man jetzt einfach die Standards anhebt, dann würde das schrittweise dazu führen, da in anderen Ländern und Teilen der Welt diese Standards nicht vorhanden sind, dass man natürlich dann die Produkte tendenziell hierher importiert werden und die Tierhaltung, das ist schon fast noch zu schön gesagt, abwandert, wir hier sozusagen Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist auch nicht im Sinne des Tierwohls. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir in diesem Gutachten intensiver adressieren. Wie kann das eigentlich gehen, dass einerseits die Kosten, die mit so einem Transformationsprozess verbunden sind, gedeckt werden können und die Tierhaltung nicht abwandert? Das ist eigentlich die zentrale große Fragestellung. Und da sind alle gefordert, die Wirtschaft, der Verbraucher, die Landwirte. Und es wird eine Kraftanstrengung sein und wir zeigen auch einen Weg auf, der nicht von heute auf morgen zu erledigen ist, sondern ein paar Jahrzehnte braucht. Das Wichtige ist nur, was wir deutlich sagen, ist, jetzt muss ein Weg aufgezeigt werden, dass die Investition in die richtige Richtung geht. Es muss Diskursprozesse zwischen Gesellschaft und der Landwirtschaft stattfinden, um einen Weg aufzuzeigen, der gemeinsam gegangen werden kann.
Christian Mayer, niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung, so heißt dieses Papier. Diskutieren wir eigentlich in unserer Gesellschaft, was für uns akzeptable Nutztierhaltung, Klammer auf, Klammer zu, Landwirtschaft ist oder nicht? Bei der Energiereform haben wir das, bei der Energiedebatte haben wir das gemacht. Bei dem großen Bereich Landwirtschaft scheint es einen solchen Diskurs, wie er eben angesprochen wurde, aber gar nicht zu geben. Oder wie sehen Sie das?
Das hat sich deutlich verändert. Es gibt eine immer breitere Debatte, wie eigentlich Tiere gehalten werden, wie Lebensmittel produziert werden. Das ist die angesprochene Wir haben Satt-Demo in Berlin. Also zu welchem Thema? Zur Energiewende kriege ich nicht jedes Jahr 50.000 Menschen auf die Straße. Wir haben in Niedersachsen große Debatten um Stallbauten. Das ist mittlerweile ein Megathema in der Öffentlichkeit für die Parteien, dieses anzugehen. Alle Parteien überbieten sich mit Tierschutzplänen in Niedersachsen. Das ist etwas, wo Leute wissen wollen, wo kommen unsere Lebensmittel her. Und Ernährung ist eine Urfrage und es ist auch eine Schlüsselfrage zu Umwelt- und Klimaschutz. Also fast ein Viertel der Treibhausgasemissionen kommen aus der Landwirtschaft, aus der Tierhaltung. Das wird immer mehr anerkannt. Und auch solche Gesundheitsfragen, die Antibiotika-Debatte, die wir zurzeit haben in der Humanmedizin, aber auch in der Tierhaltung, wird natürlich auch über diese Frage, wie halten wir unsere Tiere und warum wird da so viel eingesetzt, bestimmt.
Aber Herr von Mirbach, was ist gesellschaftlich akzeptiert in der Tierhaltung und was ist gesellschaftlich nicht akzeptiert bzw. geächtet? Also wo beginnt die Grenze sozusagen zur Nicht-Akzeptanz oder wo beginnt die Akzeptanz? Wie kann man das beschreiben? Man kann ja nicht sagen, es gibt eine Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung beim Verbraucher, was die Tierhaltung oder die Landwirtschaft betrifft.
Dazu ist meine Meinung einfach ganz deutlich, Transparenz bis auf die kleinste Ebene. Das ist ja das Modell, womit wir ansetzen. Wirklich der gläserne Betrieb bis dahin, dass wir unsere wirtschaftlichen Verhältnisse absolut transparent offenlegen, unseren Mitgliedern unser Jahresbudget vorlegen, sagen, so wollen wir das machen, so ist unsere Tierhaltung, schaut euch das an, ist das das, was wir gemeinsam wollen? Und wenn ihr das wollt, dann hat das die und die Konsequenzen. Das heißt, wir nehmen unsere Verbraucher absolut mit ins Boot.
Sie machen solidarische Landwirtschaft, das heißt, oder Tierhaltung, ich kann bei Ihnen Teile eines Tieres erwerben. Ich habe einen Gutschein auf ein halbes Rind oder ein Viertel Schwein.
Nein, Sie können bei uns Mitglied werden in unserer solidarischen Landwirtschaft und können eben sich für einen Ernteanteil entscheiden. Das bedeutet, wenn Sie einen Ernteanteil bei uns erwerben, haben Sie das Entnahmerecht für das, was an Fläche pro Einwohner auf diesem Planeten zur Verfügung steht, an Acker- und Weideland. Sprich in Deutschland etwa 2200 Quadratmeter. Und was wir darauf erzeugen können, das steht diesem Mitglied dann zu. Das entspricht einer wöchentlichen Entnahmemenge von im Moment 8,75 Liter Milch, 700 Gramm Fleisch und Wurst, Gemüse zwischen 1,5 Kilo im Winter, 4,5 Kilo im Sommer. plus Brotgetreide plus Kartoffeln.
Herr de Vries, ist das ein Konzept, ist das ein Modell, was man flächendeckend einführen kann? Oder ist es so ein Nischenprodukt, Anführung, Abführung, ohne irgendwelche Wertungen, was sozusagen für die städtische Elite geeignet ist, damit sie sich ökologisch, nachhaltig, fair, transparent, wie auch immer, versorgen kann?
Ich weiß nicht, ob man zur Elite gehören muss, aber man muss natürlich ja, eine bestimmte Bindung zum Landwirtschaft haben und ein Fokus für eine bestimmte Produktionsweise. Man muss nicht, denke ich, die letzte Cent zählen müssen. Es scheint mir als Landwirt natürlich fantastisch arbeiten zu können und im Voraus zu wissen, meine Kosten sind gedeckt. Das erleben die meisten Landwirte anders. Ob das bundesweit zupassbar ist, das wage ich zu arg zu bezweifeln.
Herr de Vries, in Ihren Ställen stehen 700 Milchkühe. Sie bewirtschaften 1300 Hektar Land mit Ihren Mitarbeitern. Das ist schon ein richtig großer Betrieb. Schauen Sie jeden Tag auf die Entwicklung des Milchpreises und haben Sie sozusagen die globalen Agrarbörsen im Blick, um zu gucken, lohnt sich das Geschäft noch, wo investiere ich, was mache ich?
Nein. Wir gucken jeden Tag unsere Tiere an, versuchen die zu versorgen, gesund zu halten. Und wenn dann alles gut geht, dann kommt die Leistung. Was die Preise angeht, da kann der Landwirt wenig machen. Also ich kriege am Ende, was der Molkerei für meine Produkte einnimmt, minder seine Kosten. Das ist ein Fakt, damit muss ich leben, das ist Landwirtschaft. Und ich weiß, dass wenn ich besser bin in der Produktion als mein Kollege, schließlich Konkurrent, dann werde ich überleben.
Was müssten Sie denn investieren, um 700 Kühe auf die Weide zu schicken?
Das hört sich wunderbar an, natürlich, die Kühe auf der Weide. Was ich dafür investieren musste, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich weiß nur, ich habe es mal andersrum versucht. Ich habe versucht, meine Kühe im Stall mit grünes Gras zu füttern. Und schon da bin ich an meine Grenze gestoßen, weil man einfach nicht immer das gleiche Futter hat, die qualitativ gute Gräser hat. Also es ist mal zu trocken oder zu nass. Und genau dieses Problem hat man vielfach, wenn man 700 mal 4 Füße nach draußen schickt. Nein, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Obwohl es natürlich ein herrliches Gesicht ist, wenn da so ein Herd in der Weide läuft. Und deshalb haben wir auch unsere Jungtiere auf der Weide. Nicht, weil es besser ist für die Jungtiere, aber wegen der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Frau Nieberg, ist das ein realistisches Bild, die Kühe auf die Weide zu bringen, rauszubringen? Wie haben Sie sich in Ihrem Papier, in Ihrer Empfehlung dazu geäußert? Also ist es eine Utopie oder ist es ein Muss, wie es so neudeutsch heißt?
Also ich möchte nicht so viel über das Gutachten, was ja morgen erst vorgestellt wird, hier vorgreifen. Nichtsdestotrotz muss man einfach mal festhalten, das sagt die Statistik, dass derzeit noch etwa 60% der Kühe tatsächlich Auslauf und Weidegang haben, regional sehr unterschiedlich. Sind aber mehrere Bedingungen daran geknüpft und die darf man nicht außen vor lassen. Erstens, und das sehen wir auch vor allem in Süddeutschland, gibt es eben Hofstellen, die sind mitten im Dorf. Das macht es schon einen schwierig, überhaupt die Tiere auf die Weide zu bringen. Ich kann Standorte haben, bestimmte Boden, der nicht so tragfähig ist. Da kann ich auch nicht ohne weiteres die Kühe auf die Weide lassen. Dann habe ich irgendwie eine Weide, die mit der Zeit kaputt geht. Dann kann ich natürlich Bedingungen haben, dass meine Flächen so verstreut sind, dazwischen sind Straßen, Bundesstraßen und Ähnliches, da kann ich die auch nicht mal eben vom Melkstand dorthin treiben und zurück. Also es gibt mehrere Begrenzungen, die müssen wir in unserer Agrarstruktur, die wir haben, akzeptieren. Nichtsdestotrotz ist ein Potenzial da. Und ich denke, dieses Potenzial positiv zu konnotieren, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die Tiere auch rauszubringen, für die Tiere durchaus wohltuend ist, aber auch, dass Menschen noch einen Bezug zum Tier haben, dass sie die Tiere auf der Weide sehen. Also das ist etwas, was ja de Vries auch sagte, dass wenn Tiere nur noch weggeschlossen werden, gibt es noch weniger Beziehungen zu den Tieren und auch eine Auseinandersetzung damit. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist aber auch zu sagen, dass gerade in der Milchviehhaltung eine Entwicklung ist, dass wir Kühe gezüchtet haben. Natürlich mit dem Ziel, möglichst viel Milch zu produzieren. Das ist auch aus Ressourceneffizienz durchaus richtig. Aber es gibt wie überall so eine Optimumkurve. Und wir sind in einem Bereich, wo das Tier mit den hohen Leistungen, die es teilweise gibt, in eine Physiologie kommt, dass wir ein absolut Spitzenmanagement brauchen. Und wenn das nicht funktioniert, wird die Kuh krank. Und das ist genau das Problem, dass wir Tiere haben, die werden zunehmend von der Zucht her sensibler und brauchen ein wahnsinniges Management von der Landwirtsseite. Und die Frage ist, sind alle dazu befähigt oder müssen sie dazu befähigt werden? Oder kann es unter bestimmten Standorten und Bedingungen auch sinnvoll sein, ein bisschen auf Leistung zu reduzieren, zu verzichten und dadurch mehr Robustheit wieder in die Tiere zu bringen, um solche Formen dann auch realisieren zu können. Das Wichtige ist ja dabei, dass man hat immer nur die absolute Leistung der Kuh gesehen. Wir kommen zunehmend auf Lebenstagsleistung. Das heißt, eine Kuh soll auch möglichst lange leben. Und das ist eigentlich die relevantere Größe zukünftig.
Herr Mayer, Ihre niedersächsischen Bauern stehen eigentlich ganz gut da, wenn man auf die Weide schaut. Ich habe eine interessante Zahl gelesen, nämlich in Bayern treiben nur 20% der Bauern ihre Kühe auf die Weide, in Niedersachsen sind 77%. Wir sehen aber im Fernsehen immer diese Bilder von diesen Alpenweiden, grasgrün, strotzend und auf der Milch steht immer Alpenmilch drauf. Also in den Köpfen ist ein umgekehrtes Bild. Vermitteln wir nach außen ein falsches Bild von Landwirtschaft?
Also wir müssen da ehrlicher kommunizieren, auch was auf den Verpackungen ist, also wie oft da eine Kuh auf der Weide ist, die aber ganzjährig im Stall, möglicherweise also in der Anbindehaltung in Bayern steht. Eine Kuh auch im Stall hat man noch nie gesehen. Übrigens haben auch alle Kühe auf den Milchverpackungen Hörner. Das ist auch im Biobereich nicht die Realität, aber da wird etwas vorgespielt, was aber zeigt, das ist der Verbraucherwunsch. Ich sage jetzt schon immer an der Küste in Ostfriesland, wenn die Kühe da nicht mehr stehen, bezahlen das irgendwann die Tourismusverbände, weil die gehören zu einer Kultur, auch zu einer Identität und die Tierschutzvorteile des Draußenseins sind ja auch erwähnt. Auch übrigens die Vorteile für die Umwelt, die Biodiversität. Das ist besser, wenn die Kühe weiden, als wenn es ist. Aber wir kriegen momentan eben auch in Niedersachsen den Trend zur Stallhaltung. Weil, sag mal, im Stall kann man natürlich oft optimaler mit Kraftfutter füttern, weil die Kuh auf der Weide und das Gras ist eben nicht so optimal, wie man das für die höchstmögliche Milchleistung hätte. Und es schaffen eher kleinere Betriebe wegen den Flächen. Niedersachsen hat sozusagen ein Zehntel im Schnitt von dem, was Herr Fries hat. Also wir haben 78 Kühe im Schnitt in Niedersachsen. Und ich glaube, dass das aber auch eine Chance ist der Versöhnung. Und ich gucke da zum Beispiel in die Niederlande. In Niederlanden habe ich gelernt, wir machen in Weidemilchbauern in Niedersachsen so ein Label, 80% der Frischmilch wird in die Niederlande mittlerweile unter einem Weidemilch zertifiziert. Die haben so einen Schritt, 160 Tage, 6 Stunden müssen die draußen sein, liefern auch niedersächsische Betriebe hin. Und ich frage mich immer, können wir das nicht auch haben als Chance, wenn die Gesellschaft dafür ist, und wir haben Untersuchungen der Uni Göttingen, der Marktforscher gemacht, die sagen, da ist eine große Identität. Für Milchkühe ist etwas, das wird mit sehr viel mit Tierschutz, das ist nicht industrielle Massentierhaltung, weil wir eben noch nicht in Dimensionen 1000er, 2000er, 3000er Kuhställe sind, die eben industriell sind, sondern noch eine überwiegend bäuerliche Milchwirtschaft haben. Aber jetzt mit Wegfall der Milchquote zum 1. April etc. fürchte ich, dass wir eben auch so einen Trend kriegen, dass weiter Betriebe aufgeben. Weil wenn alle auf 700 Kühe jetzt hochgehen, meine mit 70 im Schnitt, dann ist von 10 Betrieben einer noch über. Und wenn ich sage, die Nachfrage nach Milchkonsum steigt nicht, auch weltweit sind irgendwo Grenzen gedeckt, dann muss ich da jetzt die Entscheidung treffen, will ich eine bäuerliche Milchviehhaltung in überschaubaren Größen mit Auslauf fördern? Und da müssen wir jetzt über eine vernünftige Kennzeichnung, ich will ja nur, dass die Wahrheit auf dem Produkt steht, aber man soll auch nur eine Kuh auf der Weide abbilden, wenn es auch eine Kuh auf der Weide war, die die Milch gegeben hat.
Ja, ich glaube, wir sind da, wenn Sie sagen, das müssen wir jetzt machen, ich glaube, da sind wir ein bisschen zu spät. Ich überschaue das ein bisschen in Schleswig-Holstein. Die 300er Kuhställe sind alle im Bau oder sind bezogen. Und die Regionen, wo das nicht der Fall ist, die fühlen sich jetzt schon abgehängt. Und Herr Fries sagte eben, in der Größe 700 mal 4 Füße auf die Weide zu kriegen, ist schwierig. Ja, und das ist einfach auch mit den Landstrukturen. Es gibt eben diesen freiwilligen Landtausch um die großen Betriebe nicht. Das heißt, also das Futter wird von sehr weit hergefahren. Und wenn ich mir angucke, wie hoch die Grundfutterleistung ist in den großen Milchviehbetrieben. Grundfutterleistung heißt für mich als Biobetrieb das, was aus Gras ermolken wird. Und wir liegen etwa bei 4.500 Liter Milch aus Gras. Ich habe von anderen Betrieben oder von vielen Hochleistungsbetrieben höre ich Leistungen von Grundfutterleistung und da ist wohlweislich der Mais mit eingerechnet, teilweise unter 2500 Liter. Das heißt, der Rest wird über, sage ich mal, Futtermittel gestemmt, wo sich die Kuh als direkter Futter- oder Nahrungsmittelkonkurrent zur menschlichen Ernährung bewegt. Die Kuh hat dieses einzigartige Vermögen, aus Stoffen Milch zu erzeugen, die kein anderes Lebewesen wirklich nutzen kann, nämlich Gras. Und wenn man sich anguckt, gerade auch in Schleswig-Holstein, wie viel Grünland in den letzten Jahren verloren gegangen ist zugunsten des Maisanbaus, und dann sich noch die ökologischen Leistungen des Grünlands anguckt, dann kann einem einfach bange werden, was da passiert.
Herr de Vries, als Herr von Mirbach die ganze Zeit über sozusagen die Milchleistung und das Verhältnis zu Gras und so weiter gesprochen hat, haben Sie die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Zustimmend? Nachdenklich? Oder sehen Sie so ein bisschen jetzt Ihre Existenz bedroht, weil Sie sozusagen der Große sind und eigentlich das System auf Klein umschwenkt?
Nein, ich fühle mich nicht bedroht. Ich möchte erst eine Bemerkung von Herrn Mayer korrigieren. Also tatsächlich kann man die Kühe drinnen besser futtern, nur nicht Kraftfutter futtern. Das ist komplett etwas anderes, das hat nichts mit Weidehaltung zu tun. Jedes Tier braucht eine ausgewogene Ernährung und das kriegt man im Stall einfach besser hin. Wir haben Gras siliert, wir haben Mais siliert, weil wir zu wenig Grünland haben bei uns. Und in unserer Gegend mit 29 Bonitäten und 480 mm Niederschlag Ackergras nicht möglich ist. Das ist auch beim Luzern angebaut für die Rohphaseversorgung. Aber das haben wir siliert, wir haben Proben genommen, wir wissen exakt, was wir unsere Kühe futtern. Und das ist der Unterschied, das habe ich schon versucht zu erklären mit Grüngras. Ich kriege das nicht in die gleiche Qualität hin. Zum Zucht. Ja, in Holland war ich auch der Hochleistungszüchter. Da waren wir in Anfang der 80er Jahre schon bei 9000 Liter. Aber da habe ich auch 365 Tage im Jahr meine eigene Kühe gepflegt. Mit Weidegang. Wenn die Kuh auf der Wiese lief, so 200 Meter, dann hat sein Schwanz mal links statt rechts. Dann wusste ich, bei Marie 3 ist was los. Dann komme ich in andere Umstände, in Sachsen-Anhalt. Wir sind mit 5 Geschwistern gekommen. Das ist auch genau der Grund, dass wir gekommen sind. Wir hatten in Holland einfach nicht die Möglichkeit, für alle 5 eine landwirtschaftliche Existenz aufzubauen. Musste dann auch größer, dann durch Umstände ist es etwas größer geworden, als wir eigentlich geplant hatten, aber für eine andere Diskussion. Und dann musste ich lernen, umzugehen mit den Herden von 600 Kühen. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass unsere beste Zwischenhäkchen Kühe aus Holland ganz schnell verschwunden waren, weil die unter diesen Umständen mit weniger Management und nicht das ideale Futter es einfach nicht durchgehalten haben. Also wir haben schon sehr früh, mit den 90er Jahren waren wir schon bei der Lebensleistungszucht und eine stabile Kuh. Mhm. Inzwischen auch wieder bei 9000 Liter, aber eine stabile Kuh. Wir haben 700 Kühe, 800, 900 Kühe insgesamt mit Trockensteen mit, aber dafür auch 12 Mann. Pro Person sind wir wieder bei die etwa 70 Kühe. Und das deutet genau das Problem. Man kann Hochleistungszucht sehr gut machen, wenn man jeden Tag in der Lage ist, das zu managen.
Herr Mayer, jetzt haben wir über die Kühe und die Weiden ausführlich diskutiert. Lassen Sie uns zu etwas kommen, was meine Kollegen vom Spiegel die Schwanzfrage genannt haben. Denn bei der Schweinehaltung gibt es ein großes, sehr symbolisches Thema. Wenn man in eine konventionelle Schweinehaltung kommt, stellt man fest, die Schwänze sind alle kupiert, das letzte Drittel des Schwanzes ist abgetrennt. Das machen die Landwirte, damit die Schweine sich nicht gegenseitig in die Schwänze beißen und es zu blutigen Wunden und Infektionen kommen. Und viele der Schweinehalter sagen, ohne das Kupieren von Schwänzen geht es nicht. Sie sagen, ich will, dass die Schwänze dranbleiben und ich zahle dafür. Wie soll das gehen?
Also erstmal stimmt es, dass wir in der Schweinehaltung oder in der Geflügelhaltung die größten Tierschutz- und die größten Akzeptanzprobleme kriegen. Die Milchviehhaltung ist nochmal ein ganz anderer Bereich in allen Umfragen. Das ist mit ganz hoher Akzeptanz. Und bei den Schweinen und auch bei den Hühnern geht es eben darum, dass man Tiere unversehrt halten muss. Das hat mein Vorgänger schon einen Tierschutzplan gemacht, wo er gesagt hat, das Schwänze abschneiden, das Schnabel kopieren bei den Hühnern und bei den Puten. Das, man müssen Haltungsbedingungen haben, wo man Tiere so hält, wie sie von der Natur oder von der Schöpfung oder von wem auch immer geschaffen worden sind. Das ist unser Ziel des niedersächsischen Tierschutzplans. Da haben wir konkrete Maßnahmen. Und was wir eben machen wollen, das hat ja auch von Nieberg gesagt, man muss dafür die Haltung verändern. Also in der Biohaltung wird kein Schwanz kopiert, da ist er intakt und dran. Dafür brauchen Tiere Stroh. Viele Faktoren führen dazu, dass sie sich gegenseitig beißen. Und es gibt nicht einen Hebel, den man umschalten kann. Sehr betriebsindividuell. Und deshalb sagen wir jetzt, wir wollen Landwirte fördern, auch im konventionellen Bereich. Nicht als Verbote, sondern wir sagen, so wie ähnlich wie die Initiative Tierwohl, wer seinen Stall mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterial, mehr kümmern, also dieses Herdenmanagement, also die Tierbeobachtung. Da ist, ich habe das gelernt, der Störerschwein, also der da beißt, der muss dann in einen Extraabteil kommen. Das Täterschwein meinetwegen. Ja. Also sozusagen, das muss man machen mit einer täglichen Beobachtung. Und da haben wir ausgerechnet wissenschaftlich, was kostet das eigentlich, was ist der Mehraufwand für den Landwirt. Und dann sind wir auf 16,50 Euro gekommen pro Schwein. Und ist so ausgerechnet, haben wir bei der EU eingereicht und deshalb würde es jetzt eine Förderung dieses Jahr geben für Betriebe, die auf Schwänzekopieren verzichten, wissenschaftlich betreut sind, mit Beratung freiwillig und sagen, ich mache das. Das ist jetzt die berühmte Schwanzprämie und der Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes mit dem und der Wirtschaft, mit dem ich das zusammen vorgestellt habe, der hat dann gesagt, die Schwanzfrage ist die Systemfrage der industriellen Massentierhaltung und ich finde, er hat ein Stück weit recht. Weil wenn der Schwanz dranbleiben muss, kann man nicht die Tiere so eng zusammenhalten und in so großen Einheiten haben, da muss man was verändern. Aber die Botschaft ist auch, das hat seinen Preis und es muss einer zahlen. Entweder die Gesellschaft, die Förderung über staatliche Förderung, wie wir es jetzt machen, oder dass man es eben an der Ladentheke auch erkennt. Aber auch in der Schweinehaltung gilt es ja, es steht auf dem Kotelett nicht drauf, ob der Schwanz dran war oder nicht, wenn man es isst.
Von Nierberg ist sozusagen die schon angesprochene Tierwohlinitiative, also dass ich an der Fleischtheke oder an der Kasse im Supermarkt dann 4 oder 6 Euro Cent pro Kilo mehr bezahle. Ist das ein Weg, der wirklich zum Durchbruch verhilft oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, um das Leben von Tieren ökologischer, nachhaltiger, fairer, ethischer zu machen oder ist es sozusagen der große Durchbruch schon?
Also ich denke mal, der Verbraucher ist klar in der Verantwortung, auch seine Äußerungen, die er schnell mal auch sagt, jeder von uns, ich möchte dieses oder jenes ja gerne haben, das auch gerne mal in Zahlungsbereitschaft dann auch tatsächlich umzusetzen. Alle Untersuchungen in der Marktforschung sagen auch, es gibt eine Zahlungsbereitschaft. Was wir aber sehen, derzeit im Markt gibt es ja solche Produkte schon. Es gibt Bioprodukte, es gibt Tierwohlprodukte, die kosten aber 2 bis 3 Mal so viel wie das konventionell Angebotene. Und das hat verschiedene Ursachen. Und eine Ursache ist unter anderem, dass die Menge bisher noch sehr klein ist. Wir haben das Problem der kleinen Mengen, getrennten Haltungen. Die ganze Wertschöpfungskette, Warenkette muss getrennt laufen. Dadurch entstehen sehr hohe, wir sagen das eben, Transaktionskosten, die nachher immer weiter oben drauf geschlagen werden. Und wenn ich natürlich als Verbraucher vielleicht dann doch an der Theke stehe und 3 Mal so viel, dann sind auch die wohl gemeint, meinen, sie würden gerne was Gutes tun, ist einfach ein großer Teil dann nicht bereit, das zu bezahlen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, als der Handel gefordert zu sagen, wenn es da eine gesellschaftliche Debatte gibt und wir da wirklich vorwärts kommen wollen, kann der Handel ja sozusagen in den bis zu einem Jahr X wird es Produkte, die so und so produziert worden sind, listen wir aus. Ist ja durchaus möglich. In Holland gibt es so eine Branchenvereinbarung mit einem großen Händler, zumindest war vor einem Jahr oder vor 2 Jahren wurde da schon drüber diskutiert. Es gibt eine Initiative, wo der Handel in einen Fonds bezahlt. Aus diesem Fonds werden Landwirte bezahlt. Das wird sich natürlich irgendwann in Preisen niederspiegeln. Wenn wir das gesamte Niveau aber erhöhen und nicht mehr diese Kleinmengenproblematik haben, ist der letztendliche Preisaufschlag nicht mehr so groß. Und Untersuchungen zufolge ist ja eigentlich auch in einer Marge, was die Zahlungsbereitschaft angeht.
Was kostet mich das Kotelett mehr? Problem, was kostet mich das Kotelett mehr? Können Sie eine Zahl, eine Prozentzahl nennen?
So genau ist es noch nicht gerechnet worden. Aber wenn man mal einfach so eine Bierdeckelrechnung macht, ja, und sagt, im Schnitt kostet das zwischen 20 und 30% beim Landwirt mehr Kosten.
Ja.
Das sind enorme Kosten. Und wir haben bei einer einfachen Überwälzung auf den Preis, wenn wir sagen 25%, dann sind wir natürlich im Bereich von 6% Mehrpreis möglicherweise, die dann sozusagen zukommt. Wir haben einen hohen Exportanteil in Deutschland, den ich auch nicht einfach ohne weiteres hier beim Verbraucher abgedeckt bekomme. Das ist eine Frage, wie andere Verbraucher in der Welt denn die Produkte erzeugt haben wollen. Nichtsdestotrotz sehen wir in vielen Initiativen, wenn wir allein die Qualitätssicherungssysteme, die in Deutschland existieren, gucken, gucken sich andere das auch ab. Also es gibt dann auch oft so einen Effekt, dass ein Land anfängt und andere, die ähnlich strukturiert sind, überlegen sich das auch. Von daher wäre es meines Erachtens auch sinnvoll, dass es gemeinsame Strategien in den europäischen Hauptproduktionsländern gibt, um auch gemeinsam voranzugehen.
Herr de Vries.
Die 4 Cent, worüber wir reden bei dieser Tierwohlinitiative, ist natürlich nicht der große Wurf. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass es das erste Mal ist, dass die vier großen Ketten, die immerhin 85% der Lebensmittelhandel haben, dass die mit der Landwirtschaft zusammen ein Konvenant geschlossen haben und gesagt haben, jetzt reden wir über bessere Standards und wir sind bereit, unabhängig von dem Markt pro Kilogramm ein Plus zu geben. Und das ist, glaube ich, ob es der große Durchbruch ist, wird die Zukunft zeigen, aber es ist jedenfalls das erste Mal, dass der Lebensmitteleinzelhandel sich, ich sag mal, in die Diskussion Gesellschaft, Landwirtschaft eingeschaltet hat und versucht, das zu regulieren.
Herr von Mirbach, Sie hatten sich auch noch gemeldet.
Ja, wir sind jetzt hier sehr stark bei der Tierhaltungsdebatte. Wir haben das Thema Fütterung eigentlich fast noch gar nicht angesprochen. Ich kann natürlich die Tierhaltung stalltechnisch, betreuungstechnisch verbessern. Es ändert nichts daran, sage ich mal, dass Deutschland eben ein riesiger Importeur von gentechnisch manipuliertem Soja ist. Ein ganz großer Teil der Eiweißfuttermittel wird nach Deutschland importiert. Wir leben in einer globalisierten Welt und diesen Bereich, der wird in der Diskussion weitestgehend ausgespart. Dass eben ein Großteil unserer Futtermittelerzeugung, was die Fleischproduktion angeht, die breite Fleischproduktion, eben nicht in Deutschland stattfindet. Was die Energieversorgung angeht, ja. Was die Eiweißversorgung angeht, ist ein Großteil des Importes, jedenfalls für Hühner und Schweine, Import Eiweißfuttermittel, die unter Standards produziert werden, unter anderem in Brasilien, eben Kleinbauern, die von ihrem Land vertrieben werden, für großflächigen Sojaanbau. Wenn wir diesen Aspekt dazu nehmen, sage ich mal, verteuert sich die Produktion natürlich weiter, wenn wir einheimische Eiweißfuttermittel erzeugen, die hier einen geringeren Ertrag bieten als zum Beispiel Weizen oder Mais, dann hat das Auswirkungen auch auf den Preis. Und das ist einfach eine Frage, ist der Verbraucher bereit, diese Konsequenz erstmal zu begreifen, zu durchdenken und dann zu handeln? Die Landwirte können sich eigentlich nur an dem orientieren, was, sage ich mal, als Nachfrage entsteht. Und wenn die Leute nicht sagen, wir tun unseres dabei und sich begreifen, einfach als jeder Einzelne, als sein eigener Lebensmittelunternehmer, ja, der bestimmt, wie er auf Lebensmittel zugreift. Weil ist Ihnen bewusst, dass jeder bei jedem Einkauf so und so viele Entscheidungen trifft? Nämlich das Produkt, wo Sie zugreifen, da geben Sie den Auftrag, bitte so wieder erzeugen. Und wenn Sie zu einem Billigprodukt greifen, sagen Sie bitte, diese Standards möchten wir, dass das so weitergeht. Oder Sie haben die Möglichkeit zu sagen, ein hochwertiges Produkt zu kaufen, was eben bestimmte Standards erfüllt. Und dann treffen Sie auch eine Entscheidung. Das heißt, jeder Einzelne, der Verbraucher, gestaltet die Verhältnisse in der Landwirtschaft mit. Und sich das bewusst zu machen und dementsprechend zu handeln, ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen an dem ganzen Thema, wie wollen wir das landwirtschaftlich gestaltet.
Frau Nieberg.
Es hört sich erstmal wunderbar an. Und ich denke auch, den Verbraucher mehr in Verantwortung zu nehmen, das habe ich vorhin auch gesagt. Plus, wie Sie das machen, was ich absolut hohen Respekt abzolle oder auch vielen Ökobetrieben, die ich auch persönlich kenne, die es geschafft haben, einen direkten Beziehungen zu dem Verbraucher aufzubauen, eigentlich schon viel früher marktwirtschaftlich orientiert waren, viele Ökobetriebe als konventionell gesagt haben, ich produziere für einen Verbraucher und ich frage die, was sie haben wollen, ich produziere für die und haben sich auch vom Markt ein bisschen abgekoppelt. Das ist sehr, sehr zu begrüßen und auch wirklich Respekt abzuzollen. Und was ich nur denke, ist, das wird auch zukünftig meiner Prognose nach nicht so ein wahnsinnig großer Teil sein. Und das Problem wird sein, dass die Bewertung der anderen Produktionsverfahren eben nicht so einfach ist. Sie hatten eben das Beispiel importierte Futtermittel. Ganz klar, man muss gucken, wie es produziert worden ist. Es gibt jetzt auch nachhaltiges Soja, kann man auch noch lange darüber diskutieren. Das Problem ist nur, stellen wir uns jetzt mal vor, bei der Tierhaltung, die wir haben, wir würden das gesamte Futter hier inländisch produzieren. Alle wären glücklich. Und dann sage ich, gucken wir doch mal global. Es interessiert heute eben doch, ob der sogenannte Sack Reis in China umkippt. Dann müssten wir ja Getreide einführen, weil auf den Flächen wächst ja mit einmal kein Getreide mehr. Und dieses Getreide, was wir einführen, wird auch auf Flächen produziert, die möglicherweise auch vorher mal der Regenwald stand. Wie wollen wir mit diesen internationalen Zusammenhängen umgehen? Und das macht die Bewertung schwierig. Also man muss aufpassen im Lebensmittelbereich, Ernährungsbereich, wo wir global vernetzt sind, international, dass einfache, schöne Antworten oft nicht mehr existieren. Und dass, wenn wir nicht gucken, was wir heute hier tun, woanders eine Wirkung hat, kommen wir, glaube ich, auch in falsche Bewertungsmuster.
Herr Mayer, können wir das globale Dorf verlassen, also Landwirtschaft als global? Und können wir auf das regionale Dorf, also das nationale Dorf zurück und dorthin kehren wieder, dass wir Regionalität haben, dass wir Nachhaltigkeit haben, Ökologie haben, kurze Transportwege, dass wir die Tiere zwar nicht kennen, aber dass wir zumindest den Bauern vielleicht schon mal gesehen haben oder so. Also können wir diesen Systemwechsel wirklich machen oder sind wir schon so in dieses globale Dorf eingebunden, dass eigentlich ein Austritt nicht möglich ist?
Ich würde es umgekehrt sehen. Ich glaube, es gibt keinen Bereich, der so stark reglementiert ist und so unabhängig vom Weltmarkt ist wie die europäische Agrarpolitik. Sondern wenn ich über die Hühnermastanlagen in Niedersachsen rede, es gibt keine Konkurrenz aus den USA, weil wir harte Abwehrmechanismen in Europa haben. Das berühmte Chlorhühnchen ist nicht erlaubt. Deshalb gibt es keine Konkurrenz. Obwohl wir meine Großmester sagen, die Amerikaner produzieren 30% günstiger wegen Lohnkosten etc. Das heißt, würde ich den europäischen Markt nur an dieser einen Stelle, einen Standard jetzt runtersetzen, unsere hohen Umweltstandards absenken, könnte ich in Niedersachsen wahrscheinlich alle Hühnermastanlagen dicht machen und wir hätten alles die Chlorhühner und zu schlechten Haltungsbedingungen aus dem Ausland. Wir sind viel geschützt. Wir hatten die Milchquote oder haben sie noch bis zum 1. April. Wir haben eine Zuckerquote und wir haben 55 Milliarden Euro Subventionen, die die EU in die Landwirtschaft gibt. Das gibt es in keinem anderen Wirtschaftsbereich und damit bestimmt man auch das Angebot. Das sind Landwirte übrigens auch gewohnt. Und warum so viel Mais angebaut ist, weil man über das EEG eine Überförderung des Maisanbaus hatte. Die Landwirte haben bei der Energiewende Solaranlagen auf die Dächer gebaut, nicht weil sie grünen Anhänger geworden sind, sondern weil es sich gelohnt hat. Und übrigens, das Schöne ist jetzt auch diese Tierwohlinitiative. Da machen momentan super viele Landwirte mit. Ich habe jetzt gerade Blühstreifen, die stellen Anträge, wenn es Geld gibt, dann legen die ihren Betrieb still und machen dann eine Blühstreifen, seinen ganzen Betrieb für. Also es ist immer schon so, dass Landwirte sich sehr stark nach dem politischen Rahmen richten. Und deshalb würde ich auch widersprechen, es war nicht der Verbraucher. Dass wir übrigens keine Käfigeier mehr im Supermarkt haben, kann ich immer sagen, 90% der Verbraucher kaufen keine Eier mehr mit der 3. Sie kriegen sie auch nicht mehr, weil alle Handelsketten gesagt haben, die gibt es nicht mehr. Und da ist etwas nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert. Sie kriegen weder bei Aldi noch bei Rewe. Sie kriegen in keinem der Supermärkte, kriegen sie zurzeit ein Käfigei mehr da, obwohl es legal ist. Die kann man weiter kaufen. Wo wir die Eier aber haben, der gleiche Verbraucher, wenn es draufsteht, kauft es nicht. Aber 50% der Eier werden verarbeitet, landen im Kuchen, in der Nudel, in der Mayonnaise. Und da kriegt er zu 99%, wenn er eben kein Bio-Nudeln, kein Bio-Kuchen kauft, kriegt er eben ein Käfigei, was nicht aus Deutschland, sondern aus schlechten Haltungsbedingungen im Ausland kommt. Deshalb sagen wir immer, die Antwort muss sein, unsere guten Standards dann auch zu kennzeichnen. Weil dann steht das da drauf. Ich könnte Ihnen einige Kuchenhersteller sagen, die sofort umstellen werden, nicht mehr ein Käfigei, sondern ein Boden- oder ein Freilandhaltungsei, dann auch einbauen. Und deshalb glaube ich schon, dass es auch ein Schlüssel ist. Es gibt eine riesige Werbeillusion der Landwirtschaft. Es wird eben nicht gezeigt auf der Hühnerverpackung, 80.000 Hühner im Maststall, 25 Hühner pro Quadratmeter. Wenn ich solche Zahlen sage öffentlich, dann sind die erschrocken. Oder wenn ich sage, 95% der männlichen Küken werden am Tag nach der Geburt geschreddert, wie was, und auch im Biobereich, dann sind die erstmal erstaunt. Oder wenn ich sage, Schnabelkürzen verbieten wir in Niedersachsen 2016, dann sagen die, wieso wird denn das gekürzt und warum macht man das nicht sofort zu Ende? Also da gibt es vieles, was in der Werbung und der Verbraucher glaubt wirklich, das Schwein läuft über die Wiese, sucht sich rum, redet am besten noch, wie im Werbefernsehen, und hat eine Idylle. Und ich glaube, die merken mittlerweile, Idylle kann man nicht mehr verkaufen, wenn die Wahrheit nicht stimmt. Und deshalb ist mittlerweile, das ist spannend, dass der Handel in vielen Bereichen mittlerweile weiter ist, eigene Tierschutzstandards macht, übrigens auch in anderen Bereichen. Also Pflanzenschutzmittelreste, wie viel in Obst und Gemüse mittlerweile drin ist, bestimmt nicht mehr der Staat, sondern alle Handelsketten verlangen von ihnen, ich sag mal, fast das Dreifache des Grenzwertes, damit sie in den Rankings dabei Foodwatch, Greenpeace nicht so stehen. Also da übernimmt der Handel eine Aufgabe der Politik und ich fände aber, es wäre Zeit für eine Agrarwende, um erstens diese Milliardengelder, ähnlich wie bei der Energiewende, brauchen keine neuen Steuern, dafür für gesellschaftliche Leistungen auszugeben, für Tierschutz, so ob das nur eine Ringelschwanzprämie oder eine Schnabel dranbleibt, Unterstützung ist oder für die Weidehaltung der Milchkühe. Und wir müssen es gleichzeitig mit Kennzeichnung machen. Dann kann der Verbraucher auch die schlechte Ware aus dem Ausland oder aus anderen Haltungsformen erkennen. Bei den Eiern hat es geklappt. Seit wir 0123 draufschreiben, warum soll es nicht auch bei Fleisch zum Beispiel gehen? Dann steigt dieser Marktanteil, den wir jetzt haben, von unter 1% ökologisches, tierschutzgerechtes Fleisch, glaube ich, deutlich. Aber momentan kann ich als Verbraucher, und das ist die Kritik an, als letztes dieser Tierwohlinitiative, die die Wirtschaft macht, wenn ich jetzt einen Schnitzel kaufe, dann weiß ich nicht, ist das aus einem Betrieb, der eine Prämie gekriegt hat, weil er 10% mehr Platz gegeben hat, oder ist es von einem anderen? Also ich kann jetzt auch gar nicht als Verbraucher eine Akzeptanz davon machen, weil es nicht auf den Verpackungen erkennbar ist, woher es kommt, sondern ich habe es in einem Stoffstrom drin. Und damit ist es natürlich absurd. Und deshalb finde ich auch immer, bei der Energiewende hätte niemand gesagt, warum steigen nicht alle auf Ökostrom. Und ich glaube, der gesellschaftliche Rahmen, die gesellschaftliche Bewegung ist soweit. Und deshalb muss die Agrarwende, ähnlich wie die Energiewende laufen, fördern, wie bei den erneuerbaren Energien, die Gelder umlenken in die richtige Richtung, weg von den Großschlachthöfen. Und wir müssen staatliche Rahmenbedingungen, bestimmte Sachen verbieten, wie zum Beispiel die Käfighaltung, die muss komplett verboten werden, wie in Österreich.
Frau Nieberg, vor 50 Jahren hatten wir in Deutschland etwa 1,5 Millionen Höfe. Jetzt sind es noch ungefähr 300.000. Und die Prognose ist, das sogenannte Höfesterben wird weitergehen. Und das, was wir als beständigen gesellschaftlichen Anforderungswandel an die Landwirtschaft haben, wird auch dazu beitragen. Sind 1 Million Landwirten sozusagen an den gesellschaftlichen Erwartungen gescheitert? Sind sie an der Ökonomie gescheitert? Was ist Ihre Prognose? Wie wird in 10 Jahren, in 20 Jahren die Landwirtschaftslandschaft in Deutschland aussehen?
Gute Frage. Erstmal muss man ja sagen, dass wir eine unglaubliche Vielfalt an Landwirtschaft haben und dass wir tatsächlich aufpassen müssen, nicht schwarz-weiß zu malen. Wir haben kleine Betriebe, wir haben große Betriebe, wir haben welche, die nah am Verbraucher arbeiten, die fernab von allen arbeiten. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Betrieben, die in Dienstleistungsbereichen Diversität, die Agrotourismus anbieten. Also deswegen muss man immer schon genau aufpassen, über welche Landwirtschaft sprechen wir jetzt eigentlich. Das ist das eine. Das andere ist, der Trend geht aber weiter. Wir haben wachsende durchschnittliche Betriebsgrößen und wir haben eine abnehmende Betriebszahl. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir technischen Fortschritt haben, und zwar arbeitssparenden technischen Fortschritt, dass ein Landwirt eben mit diesen technischen Fortschritten einfach mehr Fläche bewirtschaften kann oder mehr Tiere halten kann. Hinzu kommt, dass natürlich auch einige, wenn wir mal gucken, wir haben momentan eine Wachstumsschwelle von Betrieben über 100 Hektar, die Zahl der Betriebe nimmt zu, die andere nimmt ab. Wir haben aber noch einen großen Teil kleiner Betriebe, wo die Nachfolger teilweise sagen, ich habe doch viel bessere Einkommensmöglichkeiten außerhalb, ich kriege gute Pachtpreise. Das ist nicht so, dass die Betriebe pleite gehen. Die Agrarwirtschaft ist der Bereich mit den niedrigsten Insolvenzen, sondern es sind Entscheidungen von Unternehmern, die sagen, ja, ich gehe den Weg, das reicht für mein Einkommen, oder es reicht nicht mehr. Und der technische Fortschritt eben dazu führt, dass tatsächlich die Betriebe eben dann auch weiterhin wachsen, ist meine Prognose, ja.
In Grund und Boden oder welche Landwirtschaft wollen wir? Sie hörten eine Aufzeichnung des 57. Zeitforums Wissenschaft vom vergangenen Dienstag in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Christian Mayer, niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Matthias von Mierbach, Landwirt Kattendorfer Hof und Vorstand der Solidarischen Landwirtschaft e.V., Professor Dr. Hiltrud Nieberg, Agrarökonomin und Leiterin des Thünen-Instituts für Betriebswirtschaft, Kees de Vries, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Landwirt in Sachsen-Anhalt. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.